Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einer Reise mit einer Eselin durch die Cevennen. So heißt ein früher Bericht von Robert Louis Stevenson, dem Autor der Schatzinsel und dem Gruselklassiker Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Bevor er diese Bücher schrieb, zog er als junger Mann mit einem eigens konstruierten Schlafsack und der Eselin Modestine durch die französische Landschaft. Und was er darüber geschrieben hat, das hat der Schriftsteller Ilya Trojanow neu übersetzt und mit einem Vorwort versehen. 12 Tage lang über 200 Kilometer mit einem störrischen Esel durchs französische Zentralmassiv. Und das in Zeiten, in denen Funktionskleidung und wasserdichte Zelte noch Science-Fiction waren. Das umreißt ein bisschen, was der Schriftsteller Robert Louis Stevenson Ende September des Jahres 1878 umgetrieben hat. Seine Erlebnisse hat er in dem Text Reise mit einer Eselin durch die Cevennen verewigt. Der ist jetzt in einer neuen Übersetzung erschienen von Susanne Urban und Ilya Trojanow, dessen Reisebücher und Romane ja viele kennen, vor allem seinen großen Erfolgsroman Der Weltensammler. Ilya Trojanow hat nun zu diesem Reisebericht auch ein Vorwort geschrieben und ich freue mich jetzt mit ihm in Wien verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Ilya Trojanow.
Hallo, danke.
Stevenson war ja erst 27 Jahre alt, als er zu dieser Reise aufgebrochen ist. Und er war eigentlich, schreiben Sie, gar nicht so ein Wandertyp, sondern eher kränklich. Was hat ihn denn überhaupt dazu gebracht, dass er sich diesen Strapazen ausgesetzt hat?
Ja, der Wille, der unbedingte Wille, und zwar einerseits Autor zu werden. Er wusste das, er wusste nur nicht genau wie. Und andererseits, das war damals ein Genre, was im viktorianischen England enorm beliebt war, die Reiseerzählung. Als Reiseerzähler natürlich eine gewisse abenteuerliche und heroische Figur abzugeben.
Und er ist ja ziemlich unerfahren losgezogen. Die Eselin macht, was sie will, das Gepäck hält nicht. Überhaupt dieses Gepäck, das musste er richtig konstruieren und bauen lassen. Können Sie das mal unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was er da mitgeschleppt hat?
Naja, wir gehen ja heute davon aus, dass Reisen gemütlich sein soll, aber eigentlich ist es wirklich eine Aneinanderreihung von kleinen Katastrophen. Also er ist, wie Sie sagen, in keiner Weise vorbereitet, aber er ist sofort experimentell drauf. Das heißt, er versucht, eine Art modernes Zelt zu konstruieren. Also ich habe ein bisschen recherchiert, das ist vielleicht der erste, der tatsächlich so etwas wie ein mobiles, schnell aufzubauendes Zelt sich hat zusammennähen lassen. Er hat null Erfahrung mit, nicht nur mit Tieren, sondern erst recht nicht mit einer Eselin. Das heißt, eigentlich ist die ganze Reise von Anfang an eine Lehr- und Lernveranstaltung. Er taumelt durch die Cevennen und das macht es natürlich sehr vergnüglich, weil wir nicht nur mit einem lachenden und weinenden Auge das verfolgen, sondern weil wir natürlich mit ihm auch diese Abenteuer bestreiten. Das heißt, es ist nicht jemand, der wie ein Superhero souverän über die Gipfel schreitet, sondern es ist jemand, bei dem wir tatsächlich mitleiden und mitfühlen.
Sie selbst sind ja auch ein großer Weltreisender. Sie sind auch zum Beispiel durch Tansania zu Fuß gegangen. Sie haben sogar mal eine Gebrauchsanweisung fürs Reisen geschrieben. Was hat Sie denn so als Selbstreisender und Wanderer besonders überrascht und belustigt an dieser Tour?
Ich würde sagen, dass beim Reisen jeder Tag eine neue Erfahrung ist und eine neue Haltung. Wie Sie sagen, es ist eigentlich eine sehr kurze Reise, aber innerhalb dieser kurzen Reise gibt es mehrere ganz starke emotionale und weltanschauliche Veränderungen. Die Beziehung zu der Eselin, zu Modestine, die wandelt sich wirklich von Zorn, Ärger bis hin fast zu so etwas wie Liebe. Seine Haltung zu den französischen Bäuerinnen und Bauern durchläuft auch eine sehr spannende Wandlung. Und er ist dann in dem für mich schönsten Kapitel in einem Kloster. Und es ist ganz erstaunlich zu sehen, wie jemand das Klosterleben auf sein eigenes Leben projiziert und hin und her schwankt zwischen Dynamik und Ambition einerseits und Reflexion und Meditation andererseits. Und das fand ich sehr faszinierend, weil Robert Louis Stevenson immer sehr ehrlich ist. Das ist eines dieser Reisebücher, die in keiner Weise die Reise als etwas anderes verkaufen, als das, was sie ist, nämlich mühsam und eine große Prüfung.
Und das macht es natürlich auch sehr amüsant beim Lesen, dass er diese ganzen Prüfungen und Pannen auch so zugibt. Er hat ja vorher nur einen mäßig erfolgreichen Text veröffentlicht gehabt. War diese Reise und zum Beispiel auch das im Kloster sein oder so auch den Widrigkeiten des Lebens ausgesetzt sein, auch für ihn ein Wendepunkt als Schriftsteller?
Ja, es gibt in dem Buch mittendrin und in den Notizen, die dieses Buch begleitet haben, einige Hinweise, dass es tatsächlich der Moment ist, in dem er zu sich selber findet als Reisender und als Autor, als Schriftsteller und Klarheit gewinnt eigentlich über das, was er in seinem Leben machen will.
Aber das, was wir da jetzt lesen, das ist ja gar nicht das, was er während der Reise notiert hat, sondern das ist doch nochmal eine Bearbeitung oder Literarisierung. Merkt man das dem, das merkt man dem Text auch an, oder?
Ja, das merkt man im Text natürlich an. Er war ambitioniert. Ich finde das interessant, weil man ja oft davon ausgeht, dass Literatur, Kultur eine Frage von Musen und von in irgendeiner Weise inspiriert sein. Aber hier haben wir es mit jemandem zu tun, der sehr konsequent und sehr professionell seine Karriere als Autor gestaltet. Und dazu gehört auch, dass er die Notizen verdichtet und überarbeitet. Und man merkt schon in einigen der Szenen den großen Autor von Die Schatzinsel. Ich würde sagen, wenn jemand so wie ich mit der Schatzinsel aufgewachsen ist, als eines der schönsten Abenteuerbücher, die es überhaupt gibt, dann wird man hier einen großen Genuss darin finden, dass man schon frühe, so unpolierte Juwelen entlang des Weges aufsammelt.
Und waren das auch so besondere Fundstücke oder vielleicht auch Herausforderungen beim Übersetzen?
Also beim Übersetzen ist natürlich bei jemandem wie Stevenson die große Aufgabe, dass man seinen viktorianischen Stil nicht nivelliert, aber auch manche Umständlichkeiten und manche eher ungelenken Passagen eines jungen Autors jetzt nicht zum Nachteil des Textes im Deutschen stehen lässt. Also, dass man ihm eine deutsche Stimme gibt, die seiner Eigentümlichkeit entspricht, ohne aber diese Stolpersteine der damaligen Epoche und seiner mangelnden Erfahrung fortbestehen zu lassen.
Das ist sehr gut gelungen, finde ich, weil es liest sich wirklich sehr flüssig und sehr unterhaltsam. Wie ist das, wenn Sie selbst reisen, Herr Trojanow, auch zu Fuß? Führen Sie dann auch Tagebuch oder machen Sie sich Notizen?
Ja, ich habe eine Menge von Tagebüchern, die ich erst vor kurzem nach Marbach gegeben habe, dort ins Literaturarchiv, weil die mit Sicherheit nicht uninteressant sind, weil man beim Reisen unmittelbar anderes bemerkt, anderes notiert, als dann später bei der Überarbeitung.
Jetzt, ich wollte noch mal auf den Esel zurückkommen, weil Sie schreiben und ich fand auch
die Eselin.
Die Eselin, genau, ist ja eigentlich die Hauptfigur. Und ich habe auch schon mal eine Wanderung mit Esel in Frankreich gemacht und fand, das ist schon eine wirkliche Herausforderung. Haben Sie das auch mal ausprobiert? Oder jetzt Lust bekommen?
Nein, ich hatte weder das Vergnügen bisher, noch habe ich jetzt die Lust bekommen. Aber ich fand das natürlich sehr schön, dass diese Figur, also Mensch und Esel oder Maulesel auf einer Reise, das ist einer der ältesten Topoi in der menschlichen Literatur. Es gibt zum Beispiel den berühmten Nahe Nasreddin Hodja in der orientalischen Tradition, der immer auf einem Esel oder neben einem Esel unterwegs ist. Und eigentlich im ganzen eurasischen Gebiet wimmelt es nur so vor Eselsgeschichten, also Opuleus und so weiter und so fort. Also ich finde es interessant, dass er, glaube ich, nicht zufällig sich darauf einlässt, weil er weiß, als junger Autor, hier bin ich in den Fußstapfen unterwegs eines ganz großen literarischen Topos.
Das haben Sie auch da in diesem Vorwort sehr schön rausgearbeitet. Ich dachte auch, heutzutage ist ja Wandern sehr in. Also viele machen Fernwanderungen über den Jakobsweg oder andere Routen, um zu sich zu kommen. Kürzlich haben wir das bei Kevin Kühnert mitbekommen. Habe Kerkeling hat damals diesen Bestseller geschrieben. Macht das diese Lust am Wandern und sich sowas auszusetzen auch den Text noch mal mehr anschlussfähig an unsere Zeit?
Also es ist eine große Mode, die wahrscheinlich damit zu tun hat, dass wir im beruflichen Alltag eher irgendwo herumsitzen. Es ist ja oft so, dass das, was einem abhanden gekommen ist, dass man das sozusagen dann zelebriert in einer Auszeit. Und insofern wird, glaube ich, jeder, der lange Wanderungen macht, in dem Text die eigenen Erfahrungen teilweise wieder gespiegelt sehen. Es gibt bestimmte, würde ich sagen, ja, anthropologische Konstanten, wenn der Mensch zu Fuß über eine längere Zeit durch die Natur streift.
Ilya Trojanow, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Wien und danke.
Ihnen auch, danke.
Und die Neuübersetzung von Robert Louis Stevensons Reise mit einer Eselin durch die Cevennen, die Ilya Trojanow gemeinsam mit Susanne Urban übersetzt hat, ist beim Unionsverlag erschienen. Das Buch hat 208 Seiten und es kostet 20 Euro. In etwa 10 Tagen beginnt die Frankfurter Buchmesse, der größte Branchentreff seiner Art. Und die Frage ist, wie die Stimmung sein wird. Denn der Buchmarkt steckt in einer tiefen Krise. Verlage schließen. Erst kürzlich haben wir hier den Bärenberg Verleger hier gehabt, der schließt. Papier- und Energiepreise steigen. Und obwohl der Börsenverein meldet, dass der Umsatz in den letzten Jahren in etwa gleich geblieben ist, bleibt für Verlage und Autoren am Ende weniger übrig. Einfach, weil die Bücher viel teurer geworden sind. Wir wollen diese Krise aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten in den nächsten 2 Wochen. Und zum Auftakt haben wir unseren Kollegen gebeten, sich mal umzuhören, was Leserinnen und Leser heutzutage überhaupt bereit sind, für dieses Vergnügen auszugeben.
Entschuldigung, darf ich ganz kurz stören? Ich bin vom Literaturmagazin Lesart, Deutschlandfunk Kultur. Ich frage hier in München gerade Leute, was sie für ein Buch sich zuletzt gekauft haben. Kauft ihr gerne Bücher?
Ich selber eher weniger. Also, aber ich glaube, du liest schon ein bisschen mehr.
Ja, ab und zu kaufe ich Bücher. Letzte Buch, ich glaube, das war von Nabokov, Lolita. Aber ich habe noch nicht angefangen zu lesen.
Du hast es gekauft, bist im Buchladen gegangen, Taschenbuch oder als gebundenes Buch?
Taschenbuch, ja.
Weißt du, was es gekostet hat?
10 Euro oder so.
Okay, war okay der Preis oder war es teuer?
Also ich wünschte mir, dass es ein bisschen günstiger wäre, aber ich wollte schon seit längerem dieses Buch lesen, deswegen habe ich es gekauft.
Welches Buch haben Sie sich zuletzt gekauft?
Den Heinrich Steinfest, die Möbel des Teufels.
Wissen Sie noch, was es gekostet hat?
Ich glaube 24 Euro. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube so um den Dreh.
War Ihnen das Buch wert jetzt im Nachhinein?
Ich habe es genossen. Es ist jeden Euro wert.
Tatsächlich?
Mhm.
Aber jetzt sagen wir mal so um die 25 Euro, wenn ich jetzt Vielleser bin und kaufe mir 4 Bücher im Monat, sind es 100 Euro.
Ja, wer liest 4 Bücher im Monat? Wer hat da die Zeit, die Muße? Ich bin froh, wenn ich im Monat 2 Bücher lese. So, und dann geht es ja natürlich auch um die Qualität von so einem Buch und ob es mir was bedeutet und was gibt. Und dann ist es mir das auch wert.
Also 25 Euro finde ich viel. Aber gut, muss halt hergestellt werden. Ist ja auch was Schönes. Man hat das in der Hand. Also ich mag noch so Papier.
Was habe ich mir als letztes gekauft? Ich habe mir 2 Bücher von Christian Kracht gekauft, weil ich noch nichts von ihm gelesen habe und der mir empfohlen wurde. Ich habe sie mir tatsächlich gebraucht gekauft. Die haben zusammen so 12, 13 Euro gekostet.
Kaufst du bewusst dann gebraucht Bücher, weil es einfach günstiger ist und weil die neuen gebundenen Bücher teuer sind?
Naja, ich versuche schon auch Bücher in meinem Buchladen zu kaufen, weil ich die gerne unterstützen möchte. Wenn es ältere Bücher sind, kaufe ich mir sie manchmal auch gebraucht.
Mein letztes Buch, was ich gekauft habe, war ein Krimi. Ich liebe Krimis. Ich kaufte mir immer online auf meinem Kindle und den Titel, der interessiert mich meistens weniger. Ich bin dann sofort im Buch drin.
Weißt du noch, was das Buch gekostet hat?
Es waren, glaube ich, so 16 Euro. Ja, manchmal sind es auch 25, also da gucke ich auch nicht auf den Preis, weil ich mir zunächst erstmal die Inhaltsangabe durchlese, gucke, ob es sich spannend für mich anhört Und dann ist mir der Preis ehrlich gesagt auch egal.
Es wird sicher Schmerzgrenzen geben, ja. Aber wenn es ein gebundenes Buch ist und viel, viel Arbeit da drin steckt, im Sinne von Recherche oder wie auch immer, für einen Roman, also bin ich schon bereit, auch ein bisschen mehr zu bezahlen.
Gewöhnlich kaufe ich keine Bücher, sondern lasse mir schenken. Ich lese viel und wenn ich mir die alle kaufen würde, ich meine, ich gehe arbeiten, ich könnte es mir dann leisten, aber wenn ich jetzt irgendwann mal nicht mehr so viel Geld habe, finde ich das schwierig.
Also es muss nicht unbedingt teurer werden.
Aber was wäre bei Ihnen jetzt so die Schmerzgrenze, wenn Sie einen Lieblingsautor, eine Lieblingsautorin und sagen so, da kommt das nächste Buch, das will ich kaufen, was wäre die Schmerzgrenze?
Für so einen Roman würde ich sagen, so 30 Euro ist so eine Schmerzgrenze für viele, ja? So.
Ihre Schmerzgrenze?
Ja, meine, vielleicht, ja.
Okay. Aber also ich würde sagen, im Monat sind es mindestens 4, ja.
4 Bücher, die du digital kaufst?
Ja.
Okay, aber dann gibst du ja fast so um die 80 Euro im Monat für Bücher aus.
Ja, ich lese schon gerne und ich bin bereit, dafür auch Geld auszugeben.
Und das wird die Buchbranche sicher gerne hören. Andi Hörmann hat sich für uns auf den Straßen von München getummelt und Leserinnen und Leser befragt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Ethnologin Heike Behrendt hat vor 4 Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen für ihr Buch Menschwerdung eines Affen. In diesem Buch, da geht es um die Sinnhaftigkeit des eigenen Forscherinnenlebens, das sie auch kritisch hinterfragt. Und sie beschrieb ihre eigenen Forschungen, zum Beispiel zu Besessenheitskulten in Ostafrika. Jetzt gibt es ein neues Buch von Heike Behrendt unter dem Titel Gespräche mit einem toten Gustav Nagel, Prophet vom Arendsee. Und Katharina Teutsch hat das Buch gelesen. Der Arendsee, der liegt ja nicht in Afrika, sondern in der Altmark. Was hat denn die Ethnologin da so außerhalb ihres eigentlichen Gebiets für einen Forschungsgegenstand gefunden?
Ja, man muss ja als Ethnologin nicht immer in der Ferne forschen, so wie Heike Behrendt das Forscherinnenleben lang gemacht hat. Manchmal liegt der Forschungsgegenstand quasi vor der eigenen Tür. Und so ist es jetzt auch Heike Behrendt gegangen. Sie beschreibt das nämlich ganz schön in ihrem Buch. Sie ist emeritierte Professorin und geriet dann vor ein paar Jahren in so eine Art Alterskrise und Schreibkrise. Also Krankheit, Gebrechlichkeit, der Rückblick auf ein reiches Leben, das jetzt irgendwie vorbeizugehen droht. Das waren alles so neue Themen für sie. Und da hat sie dann in die Altmark in Sachsen-Anhalt verschlagen, genauer an den Arendsee, den Sie gerade schon genannt haben, wo ihre Großeltern ein Anwesen besessen hatten. Vor dem Zweiten Weltkrieg spielt sich das alles ab. Und Heike Behrendt war da in ihrer Kindheit ab und zu, also jetzt wieder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt ist sie da eben auch wieder hingegangen. Und da kreuzt ein Mann ihren Weg, der als der Prophet vom Arendsee in die Geschichte eingegangen ist. Und für den beginnt Heike Behrendt sich jetzt zu interessieren, für Gustav Nagel und für den Kult, der heute mehr denn je in dem ostdeutschen Bundesland um diesen Propheten gemacht wird. Und so beginnt sie, die zu Propheten in Afrika geforscht hat, jetzt in die Altmark zu gehen und die Propheten im eigenen Land heimzusuchen.
Prophet in der Altmark, das klingt irgendwie ziemlich verrückt und schillernd. Was war denn das für einer, dieser Gustav Nagel?
Also Gustav Nagel wurde 1874 geboren und hat sich dann zeitlebens irgendwie immer wieder da am Arendsee aufgehalten und hatte sich so gegen Ende des Jahrhunderts extrem mit der Lebensreformbewegung auseinandergesetzt, hatte auch Kontakt zu Leuten wie dem symbolistischen Maler Diefenbach, den kennt man, glaube ich, ganz gut, oder dem Kokowaren August Karl Engelhardt, den hat Christian Kracht ja so toll porträtiert in seinem Roman Imperium, der sich so glaubte, von Kokosnüssen allein ernähren zu können. Also unser Gustav Nagel vom Arendsee war diesen Leuten sehr nah. Er war Rechtschreibreformer, er war Nudist, er war Vegetarier, er war Erfinder eines lebensreformerischen Erlebnisparks, wie die Berliner Zeitung damals über ihn schrieb. Er war missionierender Christ, aber auch ein ziemlich tüchtiger Geschäftsmann. In den 20er Jahren, da hat er so Devotionalien-Postkarten selber gestaltet und mit damals bekannten Fotografen zusammengearbeitet. Und da war er eben selbst drauf zu sehen, nackt mit wallendem Haar und so weiter. Also quasi so ein Jesus-Hippie avant la lettre. Und davon konnte der wirklich ziemlich gut leben, wie die Autorin schreibt. Und interessant ist jetzt auch, wie seine Umwelt damals auf ihn reagiert hat. Vor allem die jeweiligen herrschenden Klassen, die Autoritäten. Die Nazis betrachteten ihn nämlich als Volksschädling, obwohl er Antisemit war. Aber er hat die Judenpolitik der Nazis auch kritisiert und dann haben sie ihn erst nach Dachau geschickt und dann später auch in eine sogenannte Irrenanstalt, Nervenheilanstalt. Und das DDR-Regime hat ihn da auch wieder hin zurückgeschickt und dort ist er dann letztlich auch ganz traurig und tragisch gestorben.
Und wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass sie ja Forscherin ist, wie guckt sie denn auf ihn? Also was ist so quasi ihre Leitfrage?
Also da gibt's mehrere Antworten, wie immer bei diesem Buch, aber ich versuch's ganz kurz zu machen. Zum einen ist Gustav Nagel selbst natürlich eine ganz spannende Figur, denn er hat wirklich die Funktion und die Bürde eines alttestamentlichen Propheten gehabt. Also alles, was er predigte, war im Wortsinn exzentrisch. Das zieht enorm viele Menschen an und es verunsichert natürlich auch die herrschende Klasse. Deswegen gelten solche Leute ja oft auch als verrückt und das kann man an Gustav Nagel gut zeigen und das zeigt die Autorin auch. Dann gibt's aber noch einen zweiten Aspekt und hier wird Heike Behrendt ihrer Rolle als Ethnologin gerecht. Sie schaut sich nämlich an, was heute los ist rund um den Nagelkult am Arendsee und da kommt sie zu folgender Erkenntnis. In Ostdeutschland wächst in den letzten Jahren das Bedürfnis, die eigene Geschichte, also die Geschichte der DDR zu konservieren, dem Vergessen zu entreißen und in diesem Zuge wird extrem viel Traditionspflege plötzlich betrieben und die penible, ich sag jetzt mal Nagelpflege, die von privaten Sammlern und Sammlerinnen am Arendsee betrieben wird, kann man auch als Geste der kulturellen Selbstbehauptung verstehen gegenüber dem als dominant empfundenen Westen.
Und Sie haben ja schon angedeutet, dass sie auch irgendwie auf ihren eigentlichen Forschungsplatz kommt, auch nach Afrika. Wie kommt das denn zusammen?
Ja, in Afrika hat Heike Behrendt lange zu sogenannten Propheten geforscht und jetzt geht sie also in die Altmark, in ihre alte Heimat und merkt, auch hier gab es einen Propheten, der nicht wenige Anhänger hatte und der noch immer extrem viele Menschen begeistert und in seinen Bann zieht. Und jetzt stellt die Ethnologin naheliegenderweise die Frage, wir halten uns für eine rationale Gesellschaft. Wir glauben nicht an Zauberei, wir vergöttern keine Götzen, aber es gibt auch bei uns Phänomene, die irgendwie die bestehende Ordnung sprengen und eine Funktion haben in der Gesellschaft, die sich nicht sofort erschließt und dabei hilft ja die Ethnologie.
Und das klingt für mich, als wäre dieses Buch so ein Mischkaleidoskop quasi aus allen möglichen Genres. Funktioniert das denn? Also kommt das irgendwie dann alles auch zusammen?
Also das funktioniert super. Mir hat das total gut gefallen. Übrigens das Vorgängerbuch Menschwerdung eines Affen auch schon. Denn beide Bücher schaffen so einen ganz bereichernden Mix. Sie sind persönlich, sie sind unglaublich informativ und sie zeigen, wie Wissenschaft funktioniert. Also das ist ein Making-of der ethnografischen Praxis, aber auch der Ethnographie als ja historische Disziplin, kann man sagen. Sie erklärt dann auch, beruft sich immer auf berühmte Ethnologen, Malinowski und so weiter und versucht irgendwie so das alles einzuordnen, was sie selber macht und die Tradition ihre eigene Disziplin mitzudenken. Und zuletzt will ich noch sagen, Heike Behrendt kann wirklich unglaublich gut schreiben. Da stimmt wirklich jeder Satz, da wird nicht lamentiert, da wird nicht gebildungshubert, nichts ist redundant und das ist ja auch nicht so oft der Fall bei wissenschaftlicher Prosa. Man liest es wirklich gern und von mir 5 Sterne dafür.
Das ist Höchstbewertung von Katharina Teutsch für das neue Buch der Ethnologin Heike Behrendt. Gespräche mit einem Toten heißt es, Gustav Nagel, Prophet vom Arendsee. Erschienen beim Verlag Mattes und Seitz für 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Zwei Autorinnen, die in ihren aktuellen Romanen die dunklen Seiten des Landlebens entlarven, lesen heute in Hamburg. Anna Maschig erzählt in ihrem Debütroman »Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten« von einer Bauernfamilie über ein ganzes Jahrhundert.
Es geht um das Sterben und Gebären und um das Wursträuchern und Schinkenpökeln. Und nicht zuletzt geht es um die Frage, wie es sein kann, dass jede Generation versucht, die Dinge anders und besser zu machen als jene davor und dabei vielleicht doch wieder dasselbe herauskommt.
Nawa Ebrahimi, mit ihrem Roman und Federn überall für den Deutschen Buchpreis nominiert, schreibt über Menschen, die in einer Kleinstadt in einem Geflügelschlachthof arbeiten.
Es geht um einen Tag in der norddeutschen Provinz und 6 Menschen, für die sich an diesem Tag alles verändert.
Nawa Ebrahimi und Anna Maschek lesen aus ihren Romanen, heute im Literaturhaus in Hamburg. Beginn ist 19.30 Uhr. Was man früher einfach zu Hause machte, nämlich sich in kleiner Runde zum Lesen treffen, das geht jetzt auch in einem Co-Reading-Space in Berlin. Bei Porsify zahlt man knapp 10 Euro Eintritt und kann dann eine Stunde bei eingängiger Musik lesen und sich später austauschen. Leonie aus Australien findet das toll.
Ich bin hier, um Leute zu treffen und eine strukturierte soziale Interaktion zu haben. Hier weiß ich, wie es läuft. Erst reden, dann lesen, dann socialisen, dann gehen wir wieder heim.
Gegründet haben Porsify zwei Schwestern, Xena und Barbara aus Novosibirsk. In ihrer großen Familie las man abends immer gemeinsam und sprach dann über die Bücher. Das wollen sie auch in Berlin etablieren.
Der Winter ist zwar kalt, aber es ist sehr, sehr sonnig. Also wir haben viel mehr Sonne und dann auch Schnee. Und hier ist nicht so kalt, aber dafür grau. Und deswegen freuen wir uns, dass man drinnen was Schönes machen kann.
Zusammen lesen bei Porsify. Jeden Donnerstag um 19 und jeden Sonntag um 11 Uhr in der Invalidenstraße nahe des Hauptbahnhofs in Berlin. Alle Infos unter porsify.org. Die deutsch schreibende Französin Sylvie Schenk galt lange als Geheimtipp. Mit Maman wurde sie bekannt und morgen stellt Sylvie Schenk ihren neuen Roman In Erwartung eines Glücks in Hamminkeln vor. Sie erzählt von einer Schriftstellerin, die sich mit ihrem neuen Alltag im Krankenhaus arrangieren muss.
Es geht sehr viel um die Kommunikation mit anderen Menschen. Irene landet in einem Zimmer mit einer jungen, sehr jungen Frau. Sie wird mit ihr kommunizieren müssen. Das Krankenhaus und das Krankenzimmer ist der ideale Ort, wo eben das Bedürfnis nach Kommunikation explodiert.
Irene ist auch eine Art alter Ego der 81-jährigen Sylvie Schenk.
Ich bin Irene, Irene ist Sylvie. Und wir tauschen die Rollen.
In Erwartung eines Glücks. Sylvie Schenk liest morgen um 18.30 Uhr in Schloss Ringenberg in Hamminkeln am 8. Oktober in Wiesbaden.
Und das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk. Wir haben ja einen Feiertag vor uns und damit ein längeres Wochenende, an dem richtig schön Zeit zum Lesen ist, auch von dicken, fesselnden Kriminalromanen, die man nicht aus der Hand legen kann. Was sich dafür ganz besonders eignet, das sagen ja unsere Krimi-Experten, also die Juroren der Krimi-Bestenliste, immer am ersten Freitag des Monats, aber wegen Feiertag ausnahmsweise machen wir das heute schon mal am Donnerstag. Das sind ja 16 Kritikerinnen und Kritiker und einer davon ist mein Kollege Kolja Mensing und der ist jetzt hier. Hallo Kolja. Ja,
hallo Andrea.
Heute Morgen, da lief schon in Studio 9 in den neuen Krimis eine Rezension von Sonja Hartl zu Tödliche Transparenz von Lilia Hassein. Das ist so eine französische Krimi-Autorin. Die ist direkt auf Platz 1 gelandet. Warum? Was macht diesen Roman so gut, dass er auf die Spitze kommt?
Naja, weil Lilia Hassein bei einer Frage ansetzt, die wirklich immer wieder diskutiert wird, gerade erst in Deutschland wieder am Beispiel von dieser Palantir-Software von Peter Thiel, dieser super Datenbank für Polizei und andere Sicherheitsbehörden oder auch immer dann, wenn es um dieses Thema Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum geht, immer dann taucht diese eine große Frage auf, kann mehr Sichtbarkeit, kann ein großzügigerer Umgang mit privaten Daten eigentlich Verbrechen verhindern. Das ist der Hintergrund für Tödliche Transparenz.
Und wie wird dann da ein richtig packender Krimi draus?
Naja, Tödliche Transparenz ist ein dystopischer Krimi. Es spielt im Frankreich der nahen Zukunft. Nach einer neuen französischen Revolution haben einfach alle Häuser gläserne Fassaden bekommen. Also es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten für das Privatleben mehr und damit halt auch keine Verstecke mehr, in denen sich Verbrechen ereignen können. Und trotzdem verschwindet dann von einem Tag auf den anderen eine ganze Familie, dann wird die erste Leiche gefunden und das, obwohl es in dieser Gesellschaft ja Verbrechen eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Ich will jetzt gar nicht so viel zu der Geschichte sagen, eher zu einem beunruhigenden Gefühl, das dieser Krimi bei mir hinterlassen hat. Also diese Idee mit den gläsernen Fassaden, das ist natürlich Fiktion, aber die Blicke, die Figuren in diesem Roman in fremde Wohnungen werfen, in denen die Menschen sich natürlich entsprechend inszenieren. Sie wissen ja, dass sie beobachtet werden. Das gleicht doch sehr den Blicken, die wir in den sozialen Medien in fremde oder auch vielleicht nicht so fremde Leben werfen. Ich habe auf jeden Fall so einen ganz kurzen Moment Gänsehaut gehabt, als ich nach der Lektüre von Tödliche Transparenz das nächste Mal mein Handy in die Hand genommen habe und mir die neuesten Bilder auf meinem Insta-Feed angeguckt habe.
Also klingt nach einem ziemlich vielschichtigen Krimi und mir wird auch ganz gruselig bei der Vorstellung, dass jemand alles sehen kann, was man so im Alltag macht. Dann habe ich gesehen, ist auch auf der Liste Susanne Teck, Spectre, die mit die Farbe des Schattens, da war sie auch in der Lesart zu Gast im Gespräch mit ihr. Da ging es dann auch um Uwe Jonsson. Wie kommt der denn in einen Krimi?
Ja, da muss ich ganz kurz den Rahmen abstecken. Die Farbe des Schattens ist der zweite Band einer Krimireihe, die in der direkten Nachwendezeit spielt. Die Hauptfigur ist ein Polizist, Arno Groth, ein Westdeutscher mit ostdeutschen Wurzeln, der sich nach der Wende aus Hamburg in eine Kleinstadt in Mecklenburg hat versetzen lassen. So, und die Farbe des Schattens beginnt jetzt damit, dass ein 11-jähriger Junge ermordet wird. Und auf der Suche nach dem Täter wird Arno Groth mit einem weiteren ungelösten Mordfall aus den 80er Jahren, also aus der DDR-Zeit, konfrontiert. Viele Spuren, viele Hinweise. Aber alles ist so scheinbar ohne Zusammenhang und so richtig kommt die Polizei nicht weiter. Und damit kommt jetzt Uwe Jonsson ins Spiel. Arno Groth bekommt nämlich von einer Freundin Jonssons Roman Mutmaßungen über Jakob geschenkt. Auch wegen dieses Mecklenburg-Bezugs natürlich. Jonsson ist ja dort aufgewachsen. Und Groth ist fasziniert von der literarischen Methode, also gerade von diesen Alltagsbeobachtungen, die Jonsson in seinen Text einmontiert. Und von diesem Uwe Jonsson lässt sich unser Kommissar nun inspirieren. Er beginnt so Nebensächlichkeiten in seinem Polizisten-Notizbuch aufzuschreiben. Den Preis der Apfelsinen, eine Steffi Graf-Schlagzeile aus der Bild-Zeitung, also 90er Jahre eben, Eindrücke von so einem trostlosen Parkplatz hinter einer Kaufhalle. Und das funktioniert auf zwei Ebenen. Also auf der Handlungsebene, weil Arno Groth in seinen ungeordneten, Jonsson-artigen Notizen dann doch noch irgendwie auf einen Weg zur Lösung des Falls stößt. Aber das macht diesen Krimi so zauberhaft. Es funktioniert eben auch auf der Textebene, weil Susanne Tegter sich dadurch jetzt selbst ein Mittel in die Hand gibt, um durch so Jonsson'sche Beschreibungsgenauigkeit diesen nassen, kalten, ostdeutschen Nachwendewinter irgendwie näher zu kommen.
Das heißt, sie hat sich auch so literarisch von ihm inspirieren lassen.
Ja, sie hat sich inspirieren lassen. Es liest sich also in einigen Stellen wie so eine kleine Hommage auch an Uwe Jonsson einfach. Also finde ich ganz interessant. Und das finde ich halt so schön, wenn man so Krimis hat, in denen Autoren oder Autorinnen sich so einen Freiraum vom Genre nehmen und sagen, komm, ich mache das jetzt mal anders. Ich gönne mir jetzt mal 2, 3 Absätze wie Uwe Jonsson. Und das macht es eben, das ist wunderschön.
Das klingt schon mal so, als ob ich das jetzt am Wochenende vielleicht mal reinlese. Okay. Aber hast du denn noch was auf Lager, wo du sagst, also das musst du jetzt wirklich unbedingt lesen, wenn du mal Zeit hast?
Ja, für mich ist das ja ein großes Glück, weil gleich 2 meiner aktuellen Lieblingsserien auf der Oktoberliste stehen. Neben Susanne Tegters neuem Arno Groth eben auch ein neuer Krimi von Matthijs Dehn. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Andrea, kennst du Matthijs Dehn? Liest du den?
Ja, den hast du mir schon mal empfohlen.
Ich fürchte auch, ich habe es dir schon mal empfohlen. Hast du es auch gelesen?
Nein. Also ich fange jetzt von vorne an.
Okay, also für mich ist dieser Matthijs Dehn so die gleiche Preisklasse wie Susanne Tegter. Ein Autor, der so leise, aber sehr hochwertige Krimis schreibt und sich auch eben immer so kleine Freiheitsmomente erlaubt. Die Lotsin ist jetzt der 4. Band seiner Serie, die an und auf der Nordsee spielt. Im Mittelpunkt steht der Polizist Lieve Cupido, holländischer Vater, deutsche Mutter. Cupido arbeitet für die Bundespolizei See, also in Deutschland. Und sein Vater ist vor vielen Jahren als Fischer auf der Nordsee ums Leben gekommen. Lieve Cupido leidet deswegen unter Schuldgefühlen. Sehr wortkarger Mensch, also emotional und biografisch ist das so ein richtig breit aufgestellte Hauptfigur. Perfekt für eine Reihe. Und trotzdem hat Matthijs Dehn in die Lotsin jetzt eine ganz interessante Entscheidung getroffen. Die Geschichte, ich erzähle die jetzt wirklich nur sehr kurz, geht so, dass eine Klimawissenschaftlerin auf einem Forschungsschiff in der deutschen Bucht unterwegs ist und unter mysteriösen Umständen über Bord geht und ertrinkt und die Bundespolizei See muss eben ermitteln. Aber, und das ist jetzt interessant vor dem Hintergrund, wie Krimireihen eigentlich funktionieren, nämlich ja so, dass die Hauptfigur eigentlich so der sichere Hafen ist, in den wir oder ich als Reihenleser immer wieder aufs Neue einlaufen kann. Und vor diesem Hintergrund hat Matthijs Dehn eben eine überraschende Entscheidung getroffen. Lieve Cupido tritt jetzt ganz, ganz weit in den Hintergrund. Stattdessen rückt eine neue Hauptfigur ins Zentrum. Ein junger Polizist, der am Rhein aufgewachsen ist, der sich mit Schiffen und vor allem dem Meer nicht so recht auskennt und große Mühe hat, sich aus dem Schatten von diesem Lieve Cupido hinauszubewegen. Und ich fand das auch nicht so ganz einfach, mich da rauszubewegen. Also die Lotsin ist ein wirklich ausgezeichneter Kriminalroman, aber ich finde, dass er schon allein für diese kleine Irritation, also dass man auch nach der Lektüre jetzt nicht so richtig weiß, welchen Hafen wir im nächsten Band ansteuern werden, dass er deswegen auf jeden Fall auf die Krimi-Bestenliste gehört.
Super, also ganz viel neuer Lesestoff auf unserer neuen Krimi-Bestenliste für Oktober. Kolja Mensing hat uns drei Titel daraus vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Und die ganze Liste, die finden Sie auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.